Artgerecht. Health Nerds. Leute, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Wissenschaftspodcast so viele Menschen erreicht und begeistert. Unsere Health Nerds Community ist innerhalb eines Jahres angewachsen auf einige 10.000. Und uns alle vereint die Suche nach Erkenntnissen, Wegen und Möglichkeiten, unser Leben gesünder, nachhaltiger und damit natürlich auch glücklicher zu gestalten. Hier in unserem Podcast sprechen wir mit Gesundheitswissenschaftlern, die eine junge, eine moderne Wissenschaft betreiben. Und wir haben immer spannende Gäste, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit uns teilen. Falls ihr noch nicht alle Episoden seit unserem Start vor genau einem Jahr gehört habt, stöbert doch mal in unserer Podcast-Library. Wir haben zum Beispiel mit Fußball-Nationaltorwart Kevin Trapp über Milch und Milchersatzprodukte gesprochen. Der Vice President von Nike Europe, Hubertus Heuth, war auch einer unserer Gäste in einer Folge über unser Mikrobiom und wie Bakterien in unserem Körper unser Denken und Handeln beeinflussen. Super spannend. Mit Bestseller-Autorin Nele Neuhaus haben wir über die Bedeutung von Eisen in unserem Körper gesprochen. Mit Revolverheld-Sänger Johannes Strate über das Thema Entgiften. Und mit TV-Koch Alexander Kumpner haben wir Ernährungsmythen der Werbung unter die Lupe genommen und ziemlich zerlegt. Und es gibt so viele spannende Folgen mehr. Schaut doch mal rein, da wird mit Sicherheit auch was dabei sein, das ihr noch nicht kennt und das super interessant für euch ist. Und heute haben wir eine ganz besondere Geburtstagsfolge der Artgerecht Health Nerds. Es gibt kein festes Thema, sondern wir beantworten eure Gesundheitsfragen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Unser Wissenschafts-Dream-Team ist für euch am Start. Daniel Reheis und Matthias Baum. Moin Jungs.
Hallo Felix und ja, Happy Birthday.
Ja, freue mich auch. Happy Birthday to me.
Ja, Happy Birthday. Männer, wir haben in den letzten Tagen die Fragen aus unserer Health Nerds Community eingesammelt und vorneweg, wir sind wirklich erschlagen, wie viele Fragen von euch gekommen sind. Unser Wissenschaftsteam wird alle Fragen schriftlich beantworten, das können wir euch versprechen. Und einige der spannendsten Fragen haben wir ausgewählt und die beantworten wir jetzt hier im Podcast. Das sind Fragen zum Beispiel zu den Themen Abnehmen, Rauchen, Fasten, Immunsystem, Insulinresistenz. Wir sprechen über das spannende Thema Zucker, Schilddrüse, Neurodermitis, Bauchfett und Laufsport. Also lasst uns direkt starten. Hier kommt schon die erste Frage aus unserer Community und die kommt von Nele. Nele hat uns geschrieben bei Instagram. Hallo liebes Health Nerds Team, ihr sagt immer, dass Zucker so ungesund ist. Verstehe ich, aber ich liebe einfach süße Dinge. Könnt ihr mir eine leckere Alternative für zum Beispiel einen süßen Nachtisch geben, die aus Expertensicht gesund oder zumindest nicht schädlich ist?
Ja, also es gibt Ureinwohner, die untersucht wurden, die total gesund sind und über 60% ihrer Kalorien aus Kohlenhydraten beziehen, die eher ein bisschen süß sind. Und dazu muss man sagen, dass vor allem der reine, isolierte, zugeführte Zucker schädlich ist. Also dieser klassische Haushaltszucker, egal ob der jetzt aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr gewonnen wird, das ist wirklich isolierter, konzentrierter Zucker ohne jedwede Nährstoffe und das ist das Problem. Aber es gibt andere sehr süße Substanzen, die sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und andere gesundheitsfördernde Mittel enthalten. Das Interessanteste oder das Süßeste davon ist sicher der Honig, der von den Bienen hergestellt wird, der neben dem Zucker eben ganz viele andere Substanzen enthält, die wirklich auch gesundheitsförderlich sind. Je dünkler der Honig, umso mehr von diesen Inhaltsstoffen sind enthalten. Dann gibt es eine Reihe von Zuckerersatzmöglichkeiten, die ich mit ein bisschen Bauchweh betrachte, weil gerade die Süßstoffe dem Körper etwas vorgaukeln und dieses Verarschen vom Gehirn ein bisschen problematisch ist. Also Süßstoffe können Zucker nicht ersetzen und haben langfristig sogar manchmal negativere Effekte als der Zucker selbst. Aber es gibt Zuckerarten, die nicht so schädlich sind. Genannt kann zum Beispiel werden dieses Xylit, das von bestimmten Bakterien nicht verwendet werden kann. Oder beispielsweise gibt es diesen Birkenzucker und andere Varianten, die einen niedrigeren glykämischen Index haben und die hier verwendet werden können.
Okay, aber lasst uns doch der Nele mal ein konkretes Beispiel geben, ein echtes Rezept. Ich weiß, Daniel, du zum Beispiel machst sehr gerne Pfannkuchen, verwendest da spezielle Mehlsorten und hast auch eine spezielle Art zu süßen. Verrate doch bitte der Nele dein ganz persönliches Pfannkuchenrezept.
Okay, also es gibt beispielsweise Mehle aus Nüssen, aber auch Erdmandeln und anderen artgerechten Lebensmitteln, die von sich aus relativ süß schmecken. Und wenn ich die beispielsweise mit ein bisschen Kakaopulver vermenge, also es muss nicht mal Zucker enthalten, und ein paar Früchte beimische, dann schmeckt das schon relativ süß und ersetzt ein Dessert. Und wem es dann immer noch nicht so süß ist, der kann da ein Löffelchen Honig darüber träufeln und das ist dann definitiv ein sehr befriedigendes Dessert. Also man kann schon auch gesund süß essen.
Na, das klingt doch richtig lecker. Prima. Und wer noch mehr Rezepte, artgerechte Rezepte finden will, Matthias, ich weiß, ihr habt mittlerweile auch eine riesen Library an richtig gesunden, leckeren Rezepten auf artgerecht.com und da gibt's natürlich auch einige Süßspeisen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann lass uns direkt weitermachen mit der nächsten Frage. Die kommt von Anna, hat sie uns als Direktnachricht per Instagram geschrieben. Hallo zusammen, ich habe eine Insulinresistenz und plane, in nicht allzu ferner Zukunft schwanger zu werden. Jetzt habe ich in einem der letzten Podcasts gehört, dass das zu Problemen in der Schwangerschaft bzw. bei der Geburt führen kann. Was kann ich tun? Wie kann ich meine Insulinresistenz am effektivsten bekämpfen?
Für die Zuhörer, die vielleicht gar nicht wissen, was eine Insulinresistenz ist, das kurz erklärt. Also das Hormon Insulin bildet der Mensch vor allem nach dem Essen, damit der aufgenommene Zucker oder der Blutzuckerspiegel, der nach dem Essen dann steigt, von den Zellen aufgenommen werden kann. Das heißt, das Hormon Insulin dockt dann unsere Zellen an und damit kommt die Energie in unsere Zellen, wo sie gebraucht wird und der Blutzuckerspiegel normalisiert sich wieder. In unserer Gesellschaft ist das große Problem, dass Menschen ständig essen und auch ständig zuckerhaltige oder kohlenhydrathaltige Nahrung essen und dadurch steigt der Insulinspiegel sehr oft sehr stark an und wenn das zu oft und zu lange passiert, dann wird man gegen Insulin resistent. Das heißt, weil so oft Insulin produziert wird, wirkt das Hormon nicht mehr gut. Könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr neben einem Zug wohnt, dann irgendwann hört ihr den Zug vielleicht nicht mehr und so ist es auch mit Insulin. Und das ist ein Problem, weil das führt dann dazu, dass wir permanent immer erhöhten Blutzucker haben und das Krankheitsbild dazu heißt Diabetes. Aber auch diejenigen, die keinen diagnostizierten Diabetes haben, die können auch an Insulinresistenz leiden. Eigentlich leiden wahrscheinlich 99% an allen Europäern mehr oder weniger an Insulinresistenz. Das heißt, es wäre für jeden interessant, so sensibel auf Insulin zu reagieren, wie nur irgendwie möglich. Und darum sollten die folgenden Tipps eigentlich alle, so gut es geht, umsetzen. Also, Insulin ist, wie ich schon erklärt habe, wichtig, damit der Blutzuckerspiegel normal bleibt, weil Zucker im Blut zerstört den ganzen Körper. Von den Arterien, den Augen, der Niere, der Lunge, wirklich alles. Und vor allem in der Schwangerschaft ist es extrem wichtig, dass man so insulinsensibel wie möglich ist. Und am schnellsten kann man das erreichen durch Bewegung auf nüchternen Magen. Der größte Fehler, den viele Schwangere machen, ist wahrscheinlich, dass sie sich in der Schwangerschaft zu sehr schonen. Dann sagt der Ehemann, der meint es nicht böse, aber komm Schatz, ich mach dir das. Und dann legt sich Madame gern ein bisschen auf die Couch und kriegt was zu essen und kriegt auch das zu essen, was sie gern will. Und vielleicht will sie dann was Süßes. Aber eigentlich ist eine Schwangerschaft eine Art Marathon, in der man sich auch vor allem bewegen sollte. Und das Effizienteste wäre, sich nüchtern zu bewegen. Das heißt, man muss jetzt nicht hochintensiv Sport machen, aber je öfter und je länger man sich bewegt und je nüchterner das passiert, umso besser ist das. Beispielsweise am Morgen, Sonntagmorgen, Spaziergang oder auch eine Wanderung. Das kann auch intensiv sein, das heißt richtig auspowernd. das sollte, wenn möglich, nüchtern passieren. Das heißt, man isst erst dann, wenn man mit der Bewegung fertig ist. Und Menschen sagen dann immer, ach, ich kann das nicht, wenn ich mich nüchtern bewege, dann wird mir schwindlig. Und ich sage immer, das ist der Moment, den man genießen muss. Man sollte wirklich in dem Moment sich bewusst werden, dass der Körper dann Fett als Energiequelle nutzt und damit wird man insulinsensibel. Ein sehr guter umsetzbarer Tipp ist auch Zimt. Es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, die Insulinsensibilität verbessern. Eines davon ist Zimt. Es gibt auch viele Supplemente, wie zum Beispiel Bittermelone kann man auch einsetzen. Aber Zimt hat jeder zu Hause und ein Teelöffelchen davon in der Nahrung zu verstecken, hilft einem auch sehr. Dann natürlich alle Süßigkeiten und kurzkettigen Kohlenhydrate oder leere Kohlenhydrate wie Getreide, Reis, Kartoffeln, so gut es geht, reduzieren. Die Nahrungsfrequenz, das heißt, wie oft man isst, das sollte so gering wie möglich sein, unter 19 Mal pro Woche und wie gesagt, Bewegung auf nüchternen Magen. Das wären so die wichtigsten Tipps zur Insulinresistenz.
Und lasst uns das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, das gilt nicht nur für Schwangere, sondern Daniel hat es ja im Grunde eben auch schon beantwortet, wir Europäer leiden fast alle an einer Insulinresistenz. Und wir sind alle gut beraten, dieses Thema anzugehen. Und Anna hat auch direkt noch eine Frage hinterher. Sie schreibt, sie hat eine schlechte Darmflora, ein schlechtes Immunsystem und leidet am Leaky Gut-Syndrom. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Leaky Gut, also ein Darm, der Mikrorisse hat, der kleine Löcher hat und der mehr Giftstoffe und Stoffe in die Blutbahn gelangen lässt, als es eigentlich vorgesehen ist. Jetzt schreibt sie also, dass sie Sorge hat, ob denn ihre schlechte Darmflora dann auch auf ihr Baby übertragen wird und ob ihr Kind überhaupt eine Chance auf einen gesunden Darm und ein gesundes Immunsystem hat.
Also es sind ja auch wieder so ein paar Begriffe, ne? Ich glaube, dass wir über viele Sachen wirklich schon gesprochen haben. Ob jetzt Leaky Gut, du hast es gerade schon, Felix, sehr schön nochmal erklärt. Und das Thema der Darmflora, also eine schlechte Darmflora, heißt dann in dem Kontext natürlich ein Missverhältnis von guten und schlechten Bakterien, Viren und Pilzen. Das gehört ja alles sozusagen zum Mikrobiom mit dazu, im Darm, auf der Haut oder in allen Schleimhautbereichen. Und schlechtes Immunsystem wahrscheinlich dann dementsprechend entweder infektanfällig zu sein oder zu Allergien zu neigen oder überschießend mit dem Immunsystem, dass das Immunsystem reagiert. So, und von daher jetzt dieses Übertragungsthema der Darmflora. Ich weiß, dass Daniel in einer Episode auch mal was dazu gesagt hat. Das ist nicht uninteressant, weil es wirklich so ist, dass auch Mama und zu Teilen auch Papa das Mikrobiom oder die Darmflora oder die Flora insgesamt mit beeinflussen. Ich finde es wichtig, jetzt es nicht zu dramatisch werden zu lassen auf die Frage, hätte mein Kind denn überhaupt eine Chance, eine gesunde Flora zu bekommen? Auf jeden Fall, weil es ist nichts Statisches. Man muss es sich vorstellen, dass ein Mikrobiom immer beeinflussbar ist und natürlich kann es geprägt sein. Und es gibt viele andere Faktoren, die noch eine Rolle damit spielen. Das heißt zum Beispiel, die natürliche Geburt ist ein sehr wichtiger Faktor dabei, wie die Flora insgesamt mit beeinflusst werden kann und auch was ein Immunsystem angeht. Das heißt, es kommt natürlich viel Zeit dann auch noch danach, wo sich ein Mikrobiom und ein Immunsystem entwickeln kann. Und über das Immunsystem haben wir auch schon viel gesprochen, nämlich es ist bei Neugeborenen und bei Säuglingen noch nicht so ausgebildet wie bei Erwachsenen. Also das sogenannte adaptive, das erworbene Immunsystem entwickelt sich erst. Und dafür gibt es ja eine ganz wichtige Sache, nämlich Muttermilch. Und wie wir alle wissen, in Muttermilch ist ganz viel Lactoferrin enthalten. Und das Lactoferrin in der Muttermilch beeinflusst natürlich auch das Mikrobiom auf der einen Seite, auch das Darmmikrobiom positiv und das Immunsystem. Also es schützt das Neugeborene, den Säugling in den ersten Tagen, Wochen, Monaten und deswegen eine Stillzeit dann auch ruhig auszubauen, so wie man es auch einteilt. Säuglinge sind ein Jahr lang mindestens mal Säugling und dementsprechend sollten sie in der Zeit auch vorwiegend Muttermilch bekommen.
Wir haben auch Fragen aus unserer Community hier für den Podcast per Sprachnachricht bekommen. Das funktioniert richtig gut per Instagram. Und hier kommt die nächste Frage.
Ja, servus, hier ist der Tim. Ich habe eine Frage zum Thema Heilfasten. Ich mache das so einmal im Jahr, immer im Januar, ganz klassisch mit Abführen, also Darm entleeren und dann so 10 Tage, 2 Wochen nur Wasser, Tee und Gemüsebrühe. Mir geht's damit danach immer sehr, sehr gut. Der Haut geht's besser. Ich habe den Eindruck, ich rieche besser, ich schmecke besser. Also mir gefällt das prima. Was denkt ihr über so eine klassische Heilfastenkur? Und ja, gibt es vielleicht eine Alternative sogar für mich?
Also grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass bei allen Interventionen immer wichtig ist, dass diese langfristig funktionieren. Also ich könnte ganz viele Methoden nennen, die kurzfristig diese Effekte haben. Nur es ist die Frage, kann man das langfristig und öfter praktizieren? Hat das einen Effekt über das ganze Jahr? Und hier muss man sagen, ist Heilfasten, dieses längere, intensive Fasten für einen Großteil der Bevölkerung weniger geeignet. Es gibt diverse Gründe, warum man das tun kann und soll, auch aus spirituellen, religiösen Gründen. Oder wenn man eine spezielle Erkrankung hat, bei Autoimmunerkrankungen, bei Tumorerkrankungen kann das indiziert sein. Aber grundsätzlich, wissenschaftlich gesehen, ist es so, dass ungefähr nach dem 3. Tag, wenn zu wenig Eiweiß zugeführt wird, der Körper anfängt, an sich selber ein bisschen Raubbau zu betreiben. Das heißt, man baut eigene Strukturen, Gewebe, Gelenke, Gelenkstrukturen und so weiter ab. Und das sollte man vermeiden. Denn es gibt Möglichkeiten, beides zu kombinieren. Dieser positive Effekt vom Fasten, der kommt auf der einen Seite daher, dass das Immunsystem weniger aktiviert wird, weil Nahrung war die ganze Evolution hindurch ja nie wirklich sauber. Das heißt, jedes Mal, wenn wir essen, sind wir ein bisschen krank entzündet. Das merken wir auch mit der Müdigkeit danach. Und die Verdauung benötigt natürlich auch viel Energie. Und wenn dieses ganze System einmal Ruhe hat, werden wir richtig wach und aufmerksam und fühlen uns deutlich fitter und vitaler. Und daneben sind auch noch eine ganze Reihe von anderen Effekten zu nennen. Die Autophagie zum Beispiel, es ist eine Art Selbstreinigung. Also da passiert wirklich viel. Aber wie gesagt, man sollte darauf achten, dass der Eiweißmangel nicht eintritt. Und das kann man sehr einfach, indem man beispielsweise spätestens ab dem 3. Tag Aminosäuren supplementiert. Aminosäuren sind nichts anderes als die Bausteine von Eiweiß. Und Eiweiß ist ja zum großen Teil die Struktur unseres Körpers. Das heißt Haut, Haare, teilweise auch, aber vor allem Muskulatur, Bindegewebe, Sehnenbänder. Das ist hauptsächlich Eiweiß und das wollen wir verhindern, dass das abgebaut wird. Jetzt isolierte Aminosäuren, die Bestandteile von Eiweiß, die muss ich nicht verdauen. Die kann ich einfach so hinzuführen und damit verhindere ich, dass mein eigener Körper abgebaut wird, habe aber gleichzeitig die Vorteile von Fasten. Und zusätzlich würde ich noch ein möglichst natürliches Multivitaminpräparat nehmen, dann ist man basal versorgt und dann kann man mal auf Fette und Kohlenhydrate und so weiter verzichten und man hat trotzdem keinen Aminosäuren, sprich Eiweißmangel und nimmt somit das Positive aus beiden Welten.
Prima, super Antwort. Tim, ich hoffe, wir haben deine Frage damit ordentlich beantwortet. Hier kommt auch schon direkt die nächste. Die hat uns erreicht per Instagram von Christoph. Er schreibt, Leute, es wäre gut, wenn ihr darüber informieren könntet, was das Rauchen mit dem Darm anstellt. Momentan rauche ich nicht, aber es fällt mir durchaus schwer. Vielleicht würde das mir und auch einigen anderen nochmal einen Motivationskick geben. Schöne Grüße, Christoph. Ja, also dass Rauchen schlecht für die Lunge ist, das ist kein Geheimnis, aber es hat auch Auswirkungen auf den Darm. Matthias, vielleicht kannst du wissenschaftlich uns da helfen.
Ich finde einen Punkt ganz interessant. Ich glaube, wir haben noch nicht ein einziges Mal über Rauchen bisher gesprochen. Und mir fällt das immer wieder auf, dass wir das Thema überhaupt nicht in den Fokus rücken. Ähnlich auch wie übermäßigen Alkoholkonsum nicht in den Fokus rücken.
Absolut. Ich glaube, das liegt daran, dass wir drei hier in der Runde nicht rauchen. Gut, beim Thema Alkohol bin ich eh raus. Ich trinke ja gar nichts, aber bei euch beiden, da bin ich mir nicht so sicher.
Naja, auch natürlich gar nie. Nur der entscheidende Punkt ist natürlich, es ist so bekannt, dass es immer wieder auch ein Thema ist, dass Rauchen Rauchen nicht gesund ist. Und trotzdem müssen wir das Thema mal aufgreifen und ein bisschen aufdröseln. Also fangen wir mit dem Darm gerne an. Es ist so, dass Rauchen, ähnlich wie andere Toxine, und es ist ja interessant, ich rauche über, also man inhaliert in die Lunge, es geht Teile in die Blutbahn rein. Und auch hier habe ich eine Barriere und auch ein Mikrobiom im Lungenbereich, was dadurch geschädigt werden kann. Und assoziiert, das Gewebe hat dann auch einen Effekt im Darmbereich. Das heißt, es kann wirklich Rauchen negative Effekte auf die Vielfalt des Darmmikrobioms haben und vor allen Dingen die Förderung von dem Wachstum schlechter Bakterien. So, und das heißt in dem Kontext, deswegen nochmal, es taucht eigentlich immer wieder so an kleinen Stellen auf. Natürlich sagen wir dann, Rauchen auch während einer Darmsanierung zum Beispiel nicht unbedingt zu machen. Jetzt gibt es einen anderen Aspekt. Der ist jetzt vielleicht nicht optimal zu erwähnen, weil es ist wie mit vielen anderen Giften auch, wenn ich das mal ab und zu mache, also wenn ich mich dazu entscheide, mal eine Zigarette zu rauchen, dann hat das einen negativen Effekt. Tatsache ist aber, dass der Körper das prinzipiell kompensieren kann. Entscheidend ist, und das ist auch ein wichtiger Punkt, und das muss man auch offen und ehrlich sagen, und das ist ja auch das, was Christoph sozusagen angesprochen hat, er raucht aktuell nicht. Das ist wichtig zu berücksichtigen, dass wenn man raucht, man auch gefährdet ist oder auch süchtig ist und auch häufiger wieder dahin zurückkehren kann. Das heißt, entscheidend ist, wenn man sich das abgewöhnt, aus welchem Grund auch immer, sich das bewusst zu machen, eine Alternative, eine Kompensation sich zu überlegen. Und wichtig, ich glaube, das haben wir auch schon mal als Zahl erwähnt, dass auch über einen längeren Zeitraum durchzuführen, eine Verhaltensänderung durchzuführen, mindestens 66 Tage, sagt man im Mittel, bis sich das dann wirklich anfängt zu verankern. Aber man ist immer gefährdet, auch wieder in bestimmten Situationen, dass man sich daran erinnert, dass man dann doch raucht und dann wieder in das gleiche Muster zurückkehrt. Das heißt, dass man dann dauerhaft raucht. Also zusammengefasst, ab und an ist unter Umständen sogar gar nicht mal schädlich, sondern das Immunsystem fängt dann sogar mal akut an zu arbeiten. Aber besser ist es, das natürlich gar nicht zu tun und für das Darmmikrobiom auf jeden Fall auch.
Ja, ich muss ja auch zugeben, ich habe relativ lange geraucht, aber auch mehr so hobbymäßig. Das kam aus meiner Gastrokarriere und da wird man fast dazu gezwungen. Und Gott sei Dank hat mein Körper das angefangen, dermaßen stark abzuwehren. Und ich denke, dass es gar nicht so sehr oft die Sucht ist, sondern viel mehr, dass der Körper verlernt hat, das abzuwehren. Wir können uns vielleicht diejenigen, die mal geraucht haben oder rauchen, an die allererste Zigarette erinnern, da ist man fast dran gestorben. Und da sollte der Körper eigentlich wieder so auf Gift reagieren.
Super. Also Christoph, vielen Dank für die Frage. Und ich habe mir hier schon notiert, wir werden definitiv eine Health Nerds Episode zum Thema Rauchen machen und werden dann nochmal wissenschaftlich, auch nach ganz modernen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, nochmal ja euch ein paar Fakten bringen, wie schädlich Rauchen wirklich ist und was es für Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus hat. Hier kommt schon die nächste Nachricht, wieder eine Sprachnachricht per Instagram von Steffi.
Ich habe eigentlich zwei Fragen, und zwar zum einen, gibt es natürliche Helfer bei Neurodermitis, sprich Alternativen zu Cortison zum Beispiel? Und das zweite wäre, gibt es auch einen Zusammenhang mit der Ernährung? Dankeschön!
Auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dafür können wir auch nochmal eine eigene Episode zu machen. Also ein paar Punkte dazu. Neurodermitis. Nehmen wir das Wort mal auseinander. Neuro hat irgendwas mit dem Nervensystem unter Umständen zu tun und Derma ist die Haut und Itis ist die Entzündung. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung zwischen Nervensystem, Haut und Entzündungssituation, also auch Immunsystem. Das ist ein wichtiger Punkt, das mit zu erwähnen. Das heißt, Neurodermitis gehört mit zu den allergischen Erkrankungen. Ich nehme den zweiten Teil der Frage, nämlich hat Ernährung einen Einfluss darauf? Ja, auf jeden Fall. Nämlich das, was Daniel eben schon gesagt hat, häufiges und regelmäßiges Essen und natürlich Dinge essen, die tendenziell eher das Immunsystem noch mehr aktivieren, sorgen unter Umständen auch dafür, denn alle, die an Neurodermitis leiden oder Probleme damit haben, kennen das, dass bestimmte Lebensmittel natürlich dann dementsprechend auch noch bestimmte Ekzeme oder Juckreize oder ähnliches oder die Neurodermitis dann noch mit befördern. Das heißt aber, es ist nicht nur Ernährung, sondern es hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Immunsystem, wenn es denn dann aktiv wird, nicht überschießend aktiv wird. Das heißt, ähnlich wie bei anderen anderen allergischen Erkrankungen auch oder bei allergischen Situationen ist wichtig, das Immunsystem zu regulieren. Ich kann da mal ein Protein nennen, was ganz spannend ist. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Lactoferrin ist ganz interessant, weil Lactoferrin ein natürliches Protein ist, was das Immunsystem modulieren kann, das heißt regulieren kann. Und da sehen wir bei allergischen Erkrankungen grundsätzlich, wir haben bei Allergien, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass ein bestimmter Teil des Immunsystems überschießend arbeitet. Und hier ist Lactoferrin ein spannender Ansatz, auch hier regulierend einzuwirken. So, und dann haben wir natürlich neben dem, was man so isst, die Intervention, die Daniel eben am Anfang schon mal erwähnt hat, die sicherlich auch hilfreich an der Stelle sein können. Ich glaube, alle weiteren Punkte greifen wir an einer anderen Stelle nochmal auf.
Ja, und das ist ein super Hinweis. Gerne auch nochmal in unsere Podcast-Episode zum Thema Allergien reinhören. Da geben wir eine ganze Menge Tipps, wie wir unser Immunsystem in der Waage, in der Balance halten und wie wir eben solche Überreaktionen ja in den Griff bekommen können. Jungs, hier kommt schon die nächste Frage. Alessandra hat uns geschrieben, auch per Instagram-Nachricht, und wir lassen ja die Nachnamen hier weg, aber aufgrund ihres Instagram-Namens kann man erahnen, dass sie irgendetwas mit Yoga zu tun hat. Vielleicht ist sie Yoga-Trainerin oder Yoga-Fan. Jedenfalls schreibt Alessandra zum Thema Fisch. Schadstoffbelastungen, verschmutzte Meere, Überfischung. Wie gesund und nachhaltig ist es heute überhaupt noch, Fisch zu essen? Was könnt ihr aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen?
Also grundsätzlich ist das nicht ganz falsch. Die Meere sind zunehmend verseucht mit allem möglichen Plastik, aber auch vor allem Schwermetallen. Und die lagern sich in der Nahrungskette nach oben hin ab. Das heißt, je größer der Fisch ist und umso älter, umso mehr hat er von diesen Schwermetallen dann am Ende in seinem Körper. Bedeutet, es gibt Fische, deren Verzehr wir wirklich nicht empfehlen können. Das sind zum Beispiel Haie, Thunfisch, Schwertfisch und auch Hummer. Und man muss aber sagen, dass ein Großteil der Fische wirklich unbedenklich ist. Also vor allem die wir relativ oft konsumieren. Dazu gehört auch Lachs, aber auch Makrele, Garnelen. Also wirklich der überwiegende Teil von allen Meerestieren inklusive Muscheln, die angeboten werden, sind absolut unbedenklich. Man muss sich auch in Erinnerung rufen, dass Selen Schwermetalle bindet. Also das geht mit beispielsweise Quecksilber eine Verbindung ein, wodurch das vom Körper kaum aufgenommen werden kann oder auch seine schädliche Wirkung nicht entfalten kann. Und das Meer ist voll von Selen. Das heißt, ein Großteil dieser Schwermetalle sind gebunden. Und es gab auch Untersuchungen, die Populationen am Meer nach ihrem Tod nochmal untersucht haben. Und diejenigen, die viel Fisch gegessen hatten, hatten zwar ein bisschen mehr Schwermetalle im Körper, aber hatten viel, viel, viel weniger neurodegenerative Erkrankungen. Und das sollte eigentlich durch Schwermetalle deutlich verstärkt werden. Und diejenigen, die kaum Fisch gegessen hatten, hatten eben deutlich mehr von diesen neurodegenerativen Erkrankungen, aber weniger Schwermetalle im Körper. Zusammenfassend lässt sich sagen, es ist viel, viel gefährlicher, wenig Fisch zu essen, als belasteten Fisch zu essen. Und man muss auch keine Angst haben von Zuchtfisch. Also auch wenn die Pangasius in Vietnam jetzt nicht unter den besten Bedingungen leben, aber die Belastung und das, was wir an Toxinen aufnehmen können, ist deutlich geringer als der Mangel an Omega-3-Fettsäuren, der dann zu Schäden an unserer Gesundheit führen könnte, wenn wir keinen Fisch essen.
Okay, zusammenfassend kann man also sagen, je kürzer der Fisch oder ja das Meerestier, was wir essen, im Wasser war, umso weniger Zeit hatte es, Schwermetalle aufzunehmen und umso ja besser für uns.
Genau, am besten die ganz kleinen, so die Sardellen, die haben halt am meisten Omega-3-Fettsäuren und am wenigsten von den Schwermetallen, die uns schaden können.
Okay, und eine letzte Frage zum Thema Meerestiere und Fisch, um unsere russische Community hier im Podcast glücklich zu machen. Wie sieht's aus mit Kaviar? Habt ihr da wissenschaftliche Erkenntnisse? Wie belastet ist Kaviar?
der kann kaum belastet sein, aber das ist jetzt kein gängiges Massennahrungsmittel, vielleicht in Russland, aber
auch nicht bei allen. Okay, also auch hier können wir sagen, die Menge macht das Gift und Kaviar isst man wahrscheinlich nicht kiloweise. Die wenigsten von uns jedenfalls. Hier kommt die nächste Sprachnachricht aus unserer Community. Achtung, geht los.
Hi, ihr Health Nerds. Vielen Dank, dass man euch hierüber jetzt Fragen stellen darf. Und ich würde euch gerne fragen, mit welchen Lebensmitteln ich meiner Schilddrüse denn ein bisschen unter die Arme greifen kann. Denn mein Endokrinologe empfahl mir damals, Selen zu nehmen. Und das beziehe ich gerade noch aus der Apotheke. Merke aber, das hilft mir nicht wirklich viel. Von daher hoffe ich, dass ihr mir jetzt mehr weiterhelfen könnt. Und bedanke mich schon mal vorab.
Ja, also grundsätzlich, allgemein gesprochen, könnte ich es so beantworten, alle Lebensmittel, die aus dem Wasser kommen. Warum? Weil du brauchst neben Selen vor allem auch Jod. Und Jod findet sich vor allem im Meer und in wirklich allen Tieren und Pflanzen, die dort vorkommen. Das extremste Beispiel sind vielleicht Algen, die sehr viel in Japan konsumiert werden. Also die Japaner konsumieren, ich glaube, bis zu 1000-mal mehr Jod im Durchschnitt als wir Europäer. Aber auch alle anderen Tiere, Muscheln, Garnelen, Fische, die enthalten alle mehr oder weniger viel Jod und Selen. Und es gibt in Europa eine Empfehlung, die liegt so zwischen 200 und 300 Mikrogramm für Selen und Jod. Das ist aber wirklich nur, um den schlimmsten Mangel zu vermeiden und dass wir keinen Kropf bekommen. Optimalere Mengen liegen deutlich darüber. Das heißt, also Daumen mal Pi, ungefähr 1,5 Kilogramm Fisch pro Woche isst, Fisch oder Meerestiere, der kommt auf halbwegs brauchbare Mengen. Jetzt sagen wahrscheinlich andere, oh Gott, dann sind ja die Weltmeere ausgefischt. Ich sage nicht, dass man zwingend Fisch essen muss. Man kann auch mit einer Handvoll Algen eine massive Jodüberdosierung konsumieren, habe ich schon mehrfach gemacht, mehrfach an mir selbst getestet. Wird dann ein bisschen warm im Körper, aber sonst ist nicht viel passiert. Bitte das nicht jetzt einfach nachmachen, nicht sagen, okay, der hat jetzt gesagt, Algen sind gesund und jetzt esse ich da ein Kilogramm Algen. Bitte immer beachten, was sind das für Algen? Die enthalten teilweise extrem hohe Jodmengen, also hier in einem vernünftigen Bereich bleiben. Aber Menschen, die mit Schilddrüsenunterfunktion zu kämpfen haben, die sollten wirklich regelmäßig alles essen, was aus dem Wasser kommt und das wirklich so viel wie möglich. Und Selen, wenn Selen und Jod supplementiert wird, dann ist das am besten, wenn das Jod aus natürlichen Quellen stammt. Und beim Selen sollte man darauf achten, dass das ein Natriumselenit ist, also ein Selen in Salzform. Das wird am besten von der Schilddrüse aufgenommen. Natriumselenit.
Guck mal, wieder was gelernt von unseren Health-Nerds-Wissenschaftlern. Und hier kommt auch schon die nächste Frage. Und das finde ich spannend, denn die Frage kommt aus unserer Facebook-Gruppe Reset. Ich weiß nicht, ob ihr von unserem Reset-Programm schon gehört habt. Wir haben ein paar Mal schon darüber gesprochen, die Darmsanierung von Artgerecht. Da gibt es bei Facebook eine tolle Gruppe, wo sich viele, viele Leute versammeln, die es schon probiert haben, die ihre Erfahrungen teilen oder die gerade Reset machen und sich gegenseitig da motivieren, durchzuhalten und wirklich alles mitzumachen. Und aus dieser Gruppe kommt also eine Nachricht von Katharina. Sie schreibt, hey, super Gelegenheit, tolle Idee. Meine Frage an die Health Nerds. Wie wirken sich toxische zwischenmenschliche Beziehungen auf unser Immunsystem aus? So, Männer, wer will antworten?
Ich. Ich finde es super spannend. Super, dass du auch nochmal auf diese Reset-Gruppe verweist, weil das ist wirklich spannend, was an Fragen gestellt wird. Die haben auch ganz tolle Rezepte, die nochmal untereinander ausgetauscht werden. Das hat eine ganz tolle Eigendynamik. Und es erreichen uns da immer viele Fragen. Ich möchte noch erwähnen, es dürfen gerne weiter Fragen gestellt werden. Wir können das gerne mit aufgreifen oder auch Ideen für den Podcast. Also das nur mal nochmal kurz vorab. Und auch diese Frage finde ich total spannend, weil allein sich die Überlegung, diese Begrifflichkeit, toxische zwischenmenschliche Beziehung, was macht das mit dem Immunsystem? Und diese Kopplung, Daniel und ich fühlen uns ja in dem Bereich sehr beheimatet, wenn wir über das Thema der Psychoneuroimmunologie sprechen, also der Wechselwirkung zwischen Psyche, Immunsystem, Hormonsystem und wie sich das auswirkt. Und wir haben so viel schon über Nahrungstoxine gesprochen und was das mit unserem Darm macht und mit unserem Immunsystem und mit dem Mikrobiom. Aber ja, auch Beziehungen, das heißt, das soziale Umfeld, die soziologischen Beziehungen sind auch total entscheidend. Und man kann es nicht verallgemeinern, was jetzt hundertprozentig an bei welcher Art der toxischen Beziehung passieren kann, weil da gibt es ja auch unterschiedliche. Ich nehme aber mal ein Beispiel, was auch eine Form meiner Meinung nach von einer toxischen Beziehung ist, nämlich keine Beziehung zu haben. Thema Isolation. Ein Thema, was wir in der Pandemie jetzt ja wohl vermehrt erlebt haben. Und wir haben ganz zu Beginn in der Pandemie in unserem Magazin auch eine Art Corona-Krisen-Kit zusammengestellt, wie man sich selbst und das Immunsystem mit unterstützen kann. Und ein wesentlicher Faktor ist die Isolation, und das heißt, eine Form der toxischen Beziehung, keine Beziehung zu haben, die sich schon mal negativ auswirken, nämlich es macht Stress, und Stress bedeutet für das Immunsystem, dass ein bestimmter Teil unterdrückt wird. Und dieser unterdrückte Teil sorgt dann im Endeffekt dafür, dass zum Beispiel die virale Infektabwehr nicht mehr so gut funktioniert. Und ähnlich ist es auch bei anderen Formen der toxischen Beziehungen, das heißt vermehrte Streitereien, ungeklärte Konflikte, ja, also Isolation ein Teil, aber auch bis hin zu Beziehungen, die auch in eine andere Richtung, auch eine körperliche Misshandlung und Ähnliches ausarten können. All das ist nicht nur strafbar an der Stelle, aber auch auf jeden Fall nochmal eine separate Belastung für das Immunsystem. Immer wieder gekoppelt mit Stressauswirkungen und damit Unterdrückung von Teilen des Immunsystems und damit Entwicklung bestimmter Krankheitsbilder. Wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, eben auch etwas wie Allergien oder ein Immunsystem, das nicht adäquat reagieren kann.
Es gibt ja kaum Erkrankungen, die nicht mit dem Immunsystem zusammenhängen.
Logischerweise, ja.
Stress kann uns, wenn er kurz ist, kann er uns sogar stärker machen. Aber immer dann, wenn Stress sehr lange dauert, beziehungsweise vor allem wir ihm nicht entfliehen können, und eine toxische Beziehung ist etwas, da kommt man vorerst nicht raus. Immer wenn es unescapable ist, wie man auf Englisch sagt, unentkommbar, dann wirkt sich das immer negativ aus. Darum geht raus aus euren unescapable stress situations, auch wenn die vielleicht jetzt im Moment nicht änderbar sind, aber geht raus aus euren Hypotheken, geht raus aus euren toxischen Beziehungen, aus euren toxischen Arbeitsplätzen, weil das schadet euch immer.
Genau, das Element, es ist chronisch, es ist dauerhaft. Und das ist eigentlich das, was vermieden werden sollte. Und dann haben wir ein anderes Thema. Wir sind als Persönlichkeit so konstituiert, wie wir konstituiert sind, und befinden uns in einer Kontextsituation. Und was wir dann häufig tun, ist zu versuchen, gerade bei Beziehungen, an dem Kontext, ne, an den anderen rumzuschrauben und zu verändern. Aber ich kann meine Umgebung nicht immer verändern. Das heißt, genau das, was Daniel sagt, ich selbst muss diesen Kontext verlassen und wirklich dort rauskommen. Ja.
Okay, also Katharina, danke für deine Nachricht. Ich hoffe, du hast sie für jemanden anderen gestellt und lebst nicht selber in einer toxischen Beziehung. Wenn wir sonst irgendwie dich unterstützen können, was für dich tun können, lass es uns gerne wissen. Hier kommt die nächste Frage aus unserer Community, eine tolle Frage, wie ich finde, die uns per Instagram-Sprachnachricht erreicht hat.
Hallo, hier ist die Franzi. Ich laufe viel, also ich trainiere gerade für meinen ersten Halbmarathon und wollte wissen, ob ich da ernährungstechnisch so auf der richtigen Spur bin. Also ob ich da irgendwas noch Besonderes beachten muss, um mich wirklich fit zu machen. Und vor allen Dingen würde ich gerne wissen, was mit der traditionellen Pasta-Party am Abend vorm Halbmarathon oder Marathon ist. Macht das Sinn, sich wirklich den Bauch nochmal vollzuschlagen mit Nudeln? Ja, das würde ich gerne wissen. Dankeschön.
Auch super spannend. Jetzt hat sie aber nicht gesagt, sie wollte bestimmte Ernährungstipps, ob sie alles richtig macht, hat uns aber jetzt nicht verraten, was sie genau macht. Aber wir können ja mal
wie sie sich ernährt.
Aber wir können ja mal so ein paar kurze Tipps zusammenfassen. Es ist lustig, weil wir haben auch hier über das Thema Sport und Sporternährung in einer Podcast-Episode auch schon mal drüber gesprochen. Aber wir haben so ein paar Sachen, auf die man definitiv achten kann. Wir teilen das gerne in drei Bereiche ein, nämlich Vorbereitung, während der Trainings- und Wettkampfseinheit und Nachbereitung, Regeneration. Mal unabhängig von dem, was ich sonst an Ernährungsaspekten mit dabei habe. Das bedeutet Vorbereitung, und wieder einmal kommt das Thema Immunsystem mit dazu. Das heißt, dass das Immunsystem richtig funktioniert. Das kann man unterstützend machen mit verschiedenen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen oder auch hier nochmal zu erwähnen, auch Lactoferrin mit dabei und vor allen Dingen das Thema Eisen und Eisenhaushalt. Ganz elementares Thema. Auch dazu haben wir gesprochen. Das Thema Thema während der Belastung etwas zu tun, hängt häufig auch nicht nur damit zusammen, wie viel Energie in Form von Kohlenhydraten ich zu mir führe, sondern vor allen Dingen die Frage, kann mein Körper und meine Zelle denn eigentlich genügend Energie produzieren? Auch hier kommen wir wieder auf eine Mikronährstoffebene, auch sehr spannend. Und der wesentliche Teil ist das Thema, wie gut komme ich eigentlich nach einem Training in eine Regeneration? Weil wir müssen regenerieren, um nach der Trainingseinheit besser zu werden. Und dieses Besserwerden und diese Steigerung nennt sich dann Superkompensation. Und immer wieder am Höhepunkt der Regeneration, also wenn ich am bestmöglichen Punkt regeneriert habe, sollte die nächste Trainingseinheit setzen. Das sind mehr so die trainingswissenschaftlichen Aspekte, aber ich denke sehr spannend. Und hier auf jeden Fall zu erwähnen, Aminosäuren, die es auf jeden Fall braucht. Daniel hatte eben zu Aminosäuren auch schon mal was erwähnt. Hier ganz klar auch zu benennen, auch hier braucht der Körper, insbesondere Muskulatur, diese Baustoffe, die Bausteine des Lebens, um die zerstörten Strukturen wieder neu und besser aufzubauen.
Das heißt, Matthias, ganz konkret, können wir zum Beispiel euer Produkt Amin, also diese hoch aufgereinigten Aminosäuren, diese essentiellen Aminosäuren, die können wir für so einen Halbmarathon absolut empfehlen?
Ja, also zur Regeneration auf jeden Fall. Wir empfehlen das an verschiedenen Stellen. Ich verweise dann gerne nochmal auf das Thema Perform und unser Perform-Paket, was wir haben. Da haben wir zwei unterschiedliche. Da kann man sich auch nochmal ein bisschen einlesen. Wir arbeiten ja viel mit LeistungssportlerInnen zusammen. Wir arbeiten viel mit Vereinen zusammen. Und Amin ist ein großes Thema, gerade was die Regeneration angeht. Auch hier nochmal ein Topic für sich, aber das kann man auf jeden Fall als Empfehlung mitgeben.
Und dann war noch die Frage nach den Pasta-Partys.
Pasta-Partys finde ich ein super spannendes Thema, auch was sonst Ernährungsempfehlungen angeht. Man muss immer ein bisschen darauf schauen, auch das, was wir häufig so sagen, intermittierendes Fasten, niedrige Mahlzeitenfrequenz, da ist sehr vieles möglich und auch umsetzbar. Und wir kennen viele SportlerInnen, die das auch so umsetzen. Weil was wir wollen ist, dass der Körper möglichst flexibel mit Energiebausteinen umgehen kann. Und vor allen Dingen Fett ist ja etwas, wenn Fett oxidiert bei der Beta-Oxidation, dann kommt relativ viel Energie hinten bei raus, aber der Körper ist das nicht gewohnt. Und jetzt mündet das Ganze in die Frage, was ist eigentlich mit Pasta-Partys? Was heißt Pasta-Party? Am Vorabend eines Wettkampfes haut man sich eigentlich ordentlich Portionen Nudeln rein, weil man sagt, da sind Kohlenhydrate und die Kohlenhydrate, die dann nicht verbraucht werden, werden umgewandelt und eingespeichert in Muskulatur und Leber.
Man muss ja auch mal dazu sagen, dass die meisten Menschen falsch denken. Während dem Training macht man oft das genaue Gegenteil wie im Wettkampf. Während dem Training sollte man versuchen, den Körper an seine Grenzen zu drücken. Und das macht man metabolisch oder metabol vor allem so, indem man nüchtern trainiert. Also wenn ich nichts esse und nichts trinke, dann lernt der Körper auf sein Fett zuzugreifen, mit Wasser hauszuhalten. Das mache ich natürlich beim Wettkampf nicht. Beim Wettkampf versuche ich den Körper absolut perfekt über, je nachdem welche Distanz ich absolvieren muss, zu versorgen. Und beim Training ist es wirklich genau andersrum. Das kann man sich so vielleicht verdeutlichen. Und während dem Training sollte man sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen, wie viel Kohlenhydrate brauche ich und so weiter. Die Ernährung sollte ausgewogen sein, gesund, viele Vitamine, Mineralstoffe und an die Belastungsgrenzen gehen. Und das ist eigentlich so das Grundprinzip beim Training. Und beim Wettkampf muss man sich genau anschauen, wie lange dauert der und wie viel Kohlenhydrate muss ich da in einem Getränk hinzufügen. Das kann man so pauschal dann nicht beantworten.
Mhm. Dann lasst uns der Franzi aber doch nochmal einen konkreten Tipp geben. Wenn wir also sagen, Pasta-Partys, das ist ja alte Wissenschaft, das macht man lange nicht mehr. Was soll sie denn essen vor ihrem Halbmarathon?
Ja, wir plädieren beispielsweise zu intelligenten Smoothies, die auch aus viel Fett bestehen können, beispielsweise aus diesen berühmten MCT-Fetten, diese Medium-Chain-Triglycerides, die man sehr gut aufnehmen kann.
Wo sind die zum Beispiel drin, Daniel? Können wir das einmal ganz konkret benennen?
In Kokosmilch, aber die gibt es auch für Sportler in isolierter Form. Da manche verwenden sogar Ketonkörper, man kann auch Avocado nehmen. Das heißt, wenn der Körper daran gewohnt ist, auch Fett zu konsumieren, dann kann er daraus auch Kohlenhydrate bauen. Man kann aus Fett Kohlenhydrate machen. Das heißt, die Energie kann man auch aus anderen Quellen gewinnen und damit die Kohlenhydratspeicher auffüllen. Und die haben den netten Nebeneffekt, dass die auch Fettsäuren haben, die das Immunsystem ein bisschen beruhigen, was während dem Wettkampf wichtig ist und nicht einfach nur leere Kalorien sind. Also außer während dem Wettkampf vorher leere Kalorien in Form von einfach Getreide oder Reis oder sonst irgendwas zu konsumieren, ist die am wenigsten zu empfehlende Variante. Da gibt es andere Nahrungsmittel, die liefern auch Energie und sind randvoll mit Vitaminen, Mineralstoffen und gesunden Fetten. Gibt es eigentlich keinen Grund, die nicht zu konsumieren. Kleiner Tipp: Wenn man vor dem Wettkampf etwas konsumiert, unbedingt mit Verdauungsenzymen konsumieren. Weil wir wollen ja nicht, dass das irgendwo im Darm landet und nicht aufgenommen wird, sondern wir wollen, dass es aufgespalten wird und verwertet wird. Und das kann man besser garantieren, wenn man Enzyme hinzugibt. Also das sind Substanzen, die Nahrung aufspalten. Aber oft kann das der Körper nicht gut. Und darum unbedingt die letzten Mahlzeiten vor einem Training mit Verdauungsenzymen konsumieren.
Super. Franzi, vielen Dank für deine Frage. Du siehst, es ist doch ein bisschen umfangreicher, um darauf auch wissenschaftlich ordentlich zu antworten. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn du magst, hör gerne mal in unsere Episode zum Thema Laufen, Gehen, Joggen rein. Da haben wir ausführlich über dieses Thema gesprochen, auch wie man sich vor einem Wettkampf vorbereitet, wie man während des Wettkampfs sich optimal mit Energie versorgt. Da gibt's also tolle Tipps von unserem Wissenschaftsteam. Einfach mal reinhören. Du findest den Podcast auch überall, wo es Podcasts gibt, in unserer Library. Und hier kommt auch schon die nächste Frage per Instagram, Direktnachricht von Peter. Und das ist ein Thema, ich glaube, Peter, da sprichst du vielen Männern aus der Seele, auch mir. Er schreibt: Ich habe das Problem, dass ich eigentlich schlank bin, aber am Bauch hat sich im Laufe der Jahre Fett angesammelt. Was kann ich tun? Bitte helft mir. Danke. So, Jungs, was können wir machen?
Fangen wir mal damit an. Was bedeutet eigentlich schlank und fit und dick oder wie man es auch immer benennen mag? Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, wenn Peter, ohne jetzt zu wissen, wie alt Peter ist, uns die Frage stellt, dann sehen wir, dass gerade im zunehmenden Alter, aber bei vielen Leuten, und ihr kennt diese Figuren, dass sich um Bauch, am Bauch herum eher Fett ansammelt und dafür aber der Hintern eher nicht so rund ist. Also wenn man eine, gerade Männer im Profil sich anschaut, die sind dann eher wie so ein Strich, dann kommt eine Kugel, hinten ist gar nichts und dann geht's wieder gerade nach unten. Und das zeigt uns eigentlich, dass das Thema nicht nur damit zu tun hat, was ich konsumiere, sondern es hat interessanterweise hauptsächlich etwas mit unserem Stresssystem zu tun. Warum? Das Stresssystem, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen oder über Stress schon ausführlich auch drüber gesprochen, ist die bei akuten Situationen, dass wir darauf reagieren können, eine Gefahr abzuwehren, uns vor irgendetwas zu schützen, irgendetwas zu tun. Akut, und dann ist es irgendwann vorbei. Dann hat sich herauskristallisiert, dass es bestimmte Menschen gibt, die sehr gut mit Stress umgehen können. Das heißt, stell dir vor, der Säbelzahntiger ist heute dort, du erschrickst dich, okay, ich lauf weg. Und morgen kommt er wieder und ich erschrecke mich genauso. Hormonell passiert genau das Gleiche. Man spricht von Menschen, die sich nicht adäquat anpassen können, weil sie haben ja jetzt eigentlich eine ähnliche Stresssituation. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem entscheidenden Punkt. Natürlich macht es Sinn, jetzt immer noch wegzulaufen, aber wir reden jetzt ja in unserer heutigen Zeit eher von Stresssituationen, die nicht wirklich tödlich sind, aber unsere Hormone auch so ausgeschüttet werden. Wenn ich mich jeden Tag immer wieder über das Gleiche stresse, wird es immer in höherem Maße ausgeschüttet. Was wir sehen ist, dass viel Cortisol in der Blutbahn zirkuliert. Cortisol stellt Energie bereit aus Energiereserven und das vor allen Dingen in der Leber und verbraucht dafür unglaublich gerne Proteine aus Muskulatur. Man nennt es dann Gluconeogenese, Neugewinnung aus Aminosäuren, mehr Zucker, mehr Energie, die dann aber nicht verbraucht wird, weil in Wahrheit laufe ich ja heutzutage nicht mehr weg, sondern bleib weiter am Schreibtisch sitzen und mach weiter. Die Energie wird dann nicht verbraucht und wird kommend von Proteinen in Aminosäuren umgewandelt in Glucose. Die Glucose wird nicht verbraucht, dann wird sie umgewandelt in Fett. Und dann lagert sich das Organ nah ein. Man spricht von viszeraler Verfettung, erst an der Leber, an anderen Organen und eher so im Bauchbereich. Und das sind eigentlich die sogenannten Non-Habituator, also die, die sich nicht gut an Stress anpassen können und die auch signifikant ein Thema haben, was perspektivisch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. So, das erstmal nur zur Herleitung. Und jetzt kommen wir wieder zu dem entscheidenden Punkt. Stressmanagement ist ein wichtiger Faktor dabei und vor allen Dingen natürlich, das gehört bei Stressmanagement, da haben wir mal das Bern-Prinzip angesprochen, da gehört natürlich auch Bewegung und Sport mit dazu. Das heißt die adäquate Kompensation. Dick ist nicht gleich dick. Weil wenn ich muskulös bin und übergewichtig und subkutanes Fett habe, mein Lieblingsbeispiel sind da Sumo-Ringer, das sind trotzdem Leistungssportler. Es sei nochmal dahingestellt, ob das ist sicherlich auch nicht gesundheitsförderlich, aber es ist nicht das Thema der viszeralen Verfettung. Das ist eher das, was uns heute vermehrt betrifft und dann natürlich die Leber noch mit betrifft. Das heißt, hier ganz klar Bewegung, Sport, Stressmanagement und dann natürlich auch über Ernährungsaspekte gehen und Entgiftung der Leber. Auch dazu haben wir schon mal gesprochen.
Okay, kurze Nachfrage dazu von mir. Welche Rolle spielt Zucker, wenn wir über das Thema Bauchfett vor allem bei uns Männern sprechen?
Passt super gut mit dazu. Das eine ist eine Konstitutionsfrage, die, was sich eben rauskristallisiert. Menschen, die nicht so gut auf Stress reagieren, Männer neigen da in der Tendenz auch gerne dazu, dass sich das einlagert. So, und wenn ich jetzt in den Stresssituationen das noch kompensiere mit noch mehr Essen, dann wird auch diese Energie nicht verbraucht und lagert sich dementsprechend auch noch mehr mit ein.
Okay, hier kommt die nächste Frage aus unserer Community. Leute, wirklich nochmal danke für all eure Fragen. Es ist großartig. Diese Nachricht, eine Sprachnachricht.
Hallo, mein Name ist Christian und ich habe eine Frage an die Health Nerds. Ich habe die verschiedensten Diäten schon ausprobiert. Ich habe ganz wenig gegessen. Ich habe gesund gegessen. Jetzt hieß es letztens, ich soll mehr essen in der Diät. Ist da was dran?
Das klingt erstmal fantastisch. Eine Diät, wo man mehr essen soll. Was sagt die Wissenschaft? Gibt es sowas oder ist das etwas aus dem Reich der Mythen und der Fantasie?
Also es gibt ein Thema bei einer Diät, gerade so was so Crash-Diäten angeht, dass sehr stark Kalorien reduziert werden, also möglichst wenig hinzugefügt wird. Der Körper fängt dann an, auf eine Art Sparflammenmodus umzustellen, Energie nicht gut verteilen zu können, Energie nicht gut verbrauchen zu können. Mehr Essen bedeutet ja nicht unbedingt mehr Kalorien. Das heißt, was wir da ganz klar empfehlen können, viel, und das empfehlen wir zum Beispiel auch im Rahmen von Reset auch, ausreichend zu essen, vielfältig zu essen, artgerechte Lebensmittel zu konsumieren, gar nicht so in der Tiefe auf Kalorienzählen zu achten, dann isst man unter Umständen mehr, dafür nicht so häufig. Und ja, dann kann es auch zum Abnehmen führen.
Also man kann sich schon schlank essen. Das ist auf der einen Seite, wenn man ab und zu Fresstage einführt, wo man sich ohne Gedanken zu machen viel isst, dann sieht man, dass langfristig der Grundumsatz auch steigt, was der Körper basal verbraucht. Und wenn die Nahrung sehr proteinreich ist, steigt die Fettverbrennung auch. Das heißt, wenn man Proteine isst, versucht der Körper vermehrt auf seine Fette zuzugreifen, auf seine gespeicherten Kalorien. Denn Proteine sind sehr wertvoll und der Körper möchte sie nicht zur Energiegewinnung verbrauchen. Darum, wenn man viele Kalorien aus Proteinen konsumiert, ab und zu wirklich sich überfrisst auch, wenn sich mal die Möglichkeit bietet und vor allem der Zeitpunkt nicht zu spät ist, nicht nachts ist und niedrige Mahlzeitenfrequenz einhält, dann kann man sich wirklich auch schlank essen.
Super. Wer hätte das gedacht? Wieder mal eine überraschende Antwort, wie so häufig bei euch Health Nerds hier im Podcast. Matthias, Daniel, an euch beide ganz besonders herzlichen Dank, aber danke auch an unser Team, an die vielen fleißigen Menschen im Hintergrund, die immer dafür sorgen, dass unser Podcast produziert, geschnitten, publiziert und eben auch überall verfügbar gemacht wird. Danke an das Team von Artgerecht, danke an All Ears on You und den größten Dank noch einmal an euch, an unsere Community, an unsere vielen fleißigen Hörer, die uns immer wieder antreiben, Woche für Woche, Monat für Monat, hier mit wissenschaftlichen Fakten ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Happy Birthday, Health Nerds, ein Jahr Gesundheitspodcast. Leute, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.
Ein All Ears on You Original Podcast.